Wir leben in einer Geschenkkultur und wir leben in einer Jahreszeit, wo diese Kultur einmal mehr zur Höchstform aufläuft. Vielleicht ist das der Grund, warum einige nicht da sind, weil sie den verkaufsoffenen Sonntag nutzen müssen, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen. In mancher Familie wird ja auch darüber gestritten, sollen wir mit dieser ganzen Schenkerei aufhören. Einfach, das bringt doch auch immer wieder Frust. Außerdem frustriert es manche Schenkenden, dass die Dankbarkeit fehlt. Ich habe einen Artikel gelesen, dass offensichtlich immer mehr Menschen sich in unserer Gesellschaft diese Gedanken machen, es aber doch nicht schaffen, es am Ende durchzuziehen. Vielleicht kennt ihr das. Mit unserer Predigtreihe »Ein Geschenk« wollen wir ein bisschen zum Nachdenken anregen. Insbesondere über das wesentliche Geschenk von Weihnachten. Geschenke sind ja ein Kommunikationsmittel und in der Regel werden sie damit dafür eingesetzt, um dem anderen eine Freude zu machen, um dem anderen Wertschätzung entgegenzubringen. Manchmal auch einfach, um den anderen zu retten mit etwas, was er sich nicht leisten kann. Doch das gelingt ja nicht immer. So schreibt die Autorin Kerstin Brenig, unbedachte Präsente, die erkennen lassen, dass sich der Schenkende wenig Mühe gegeben hat, können nicht nur missfallen, sondern sogar verletzen. Das, was dann schmerzt, ist die Gedankenlosigkeit, die dahinter steckt. Interessanterweise habe ich im Vorfeld meiner Predigt so mit einigen Leuten über das Thema gesprochen und die allermeisten konnten spontan von einem frustrierenden Geschenkerlebnis erzählen. Also liebe Eltern, liebe Großeltern, liebe Tanten und Onkels, liebe Freunde und Verwandte, macht euch mal ein paar gute Gedanken, was ihr schenken wollt. Doch ganz ehrlich gesagt, das ist wirklich nicht das Thema unserer Predigtreihe. Wenn ich in mein Leben zurückschaue, dann fällt mir zum Predigttitel spontan auch eine Geschichte ein. Eine Geschichte von Heiligabend, dem Fest des Friedens und der Freude. Alle sehnten sich an diesem Abend nach Familienidylle, doch die habe ich ihnen ganz ordentlich verdorben. Ich weiß nicht, wie alt ich damals war, aber jedes Jahr war das gleiche Ritual. Nach dem Mittagessen durften wir nicht mehr ins Wohnzimmer. Denn im Wohnzimmer wurde die Bescherung vorbereitet. Und um 16 Uhr waren wir immer gemeinsam in einem Gottesdienst. Damit das möglichst lange geht, sind wir da 3 Kilometer zu Fuß hingelaufen. Sonst waren wir mit dem Auto unterwegs, aber an Heiligabend musste es zu Fuß gehen. Und dann kamen wir nach Hause, nach dem alljährlichen Krippenspiel, das wir als Kinder ja auch schon auswendig kannten. Und die Spannung stieg und stieg. Und dann gab es erstmal das Abendessen. Und während wir dazu als Kinder Kartoffelsalat und Wienerli irgendwo versorgt haben, haben wir schon unter dem Tisch mit den Füßen auf dem ockergelben Filzteppich gescharrt, wie Pferde in der Startbox. Wann endlich dislozieren wir ins Wohnzimmer? Auf jeden Fall im Wohnzimmer angekommen, war dann der Weihnachtsbaum, unter dem Weihnachtsbaum die Geschenke. Und damit man nicht erkennen konnte an der Form oder der Größe des Geschenkes, was da drin sein könnte, war alles noch mit einer Wolldecke zugedeckt. Und dann hatte mein Vater die wahnsinnige Begabung, die Spannung bis ins Äußerste zu steigern, zuerst noch ein Lied. Und dann noch ein Lied, dann die Weihnachtsgeschichte nach Lukas-Evangelium, dann darf die Oma noch was erzählen. Und die Kinder, die saßen da voller Spannung. Wann endlich gibt es die Geschenke? Und als es dann ins Auspacken ging, und wir waren immerhin 5 Kinder, das dauerte, da stellte sich bei mir anstatt Freude Frustration ein. So angespannt gewartet. Und dann packe ich ein Geschenk aus, es war wohl das erste. Und was kommt heraus? Ein knallgelber, überdimensional großer Ferrari. okay, das Erste, was ich probiert habe, kann man da Türen aufmachen oder nicht? Aber das war ein Auto, da konnte man nichts aufmachen, nichts bewegen und ich war der Praktiker. Ich war nicht einfach der Typ, der einfach mit dem Auto durch die Wohnung fuhr, so als Schiebeauto. Wie auch immer, dann, das ging ja noch. Zuerst hat es mir imponiert, das Geschenk, aber dann, als mein Bruder sein großes Paket ausgepackt hat, da war es aus mit meiner Freude. Da kam nämlich ein Chemiebaukasten raus. Und dann war da noch ein zweites Geschenk dabei. Ein Mikroskop. Wow, ihr müsst euch vorstellen, das war vor 40 Jahren zurück. Ganz, ganz weit da hinten. Jedenfalls wurde mein Frust immer größer. Ich saß in einer Ecke hinter der Tür und habe vor mich hingeschmollt. Gar keine Lust mehr, weiter auszupacken. Die Familie probierte mir gut zuzureden, aber je länger es dauerte, umso größer wurde mein Frust. Er schlug um in Aggression und die Weihnachtsidylle war dahin. Natürlich wäre es ein grob fahrlässiges Geschenk gewesen, mir in meinem Alter einen Chemiebaukasten zu schenken. Aber so weit habe ich natürlich nicht gedacht. Mit einem Mikroskop hätte ich ja auch nicht viel anfangen können. Aber was war es? Die Sachen meines Bruders sahen größer, teurer und wertvoller aus und sie waren es auch. Und mein kleines Kinderherz schrie aus voller Kehle, das ist aber ungerecht. Das ist ungerecht. Und ich habe jeden Grund und jedes Recht hier frustriert, der Familie auf der Nase rumzutanzen. Es gibt in der Bibel auch eine Geschichte, wo ein Geschenk Frustration auslöst. Matthäus 20, Vers 1, die fortfolgende, erzählt Jesus ein Gleichnis. Denn das Himmelreich ist vergleichbar mit dem Besitzer eines großen Gutes, der früh am Morgen hinausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er vereinbarte mit ihnen den üblichen Tageslohn und schickte sie an die Arbeit. Um 9 Uhr morgens ging er an den Marktplatz und sah einige Leute herumstehen, die keine Arbeit hatten. Er stellte auch sie ein und sagte ihnen, sie würden am Abend den ihnen zustehenden Lohn erhalten. Am Mittag und dann noch einmal mittags um 3 Uhr tat er dasselbe. Um 5 Uhr abends ging er noch einmal in die Stadt und sah immer noch ein paar Leute herumstehen. Er fragte sie, warum habt ihr heute nicht gearbeitet? Sie antworteten, weil uns niemand angestellt hat. Da sagte der Gutsbesitzer zu ihnen, dann geht zu den anderen Arbeitern in meinen Weinberg. Am Abend schließlich beauftragte er seinen Verwalter, die Leute zu rufen und sie zu entlohnen. Er sollte mit den Arbeitern beginnen, die als Letzte eingestellt worden waren. Als die erst um 5 Uhr eingestellt worden waren, bezahlt wurden, erhielten sie alle einen vollen Tageslohn. Als die früher eingestellt worden waren, an der Reihe waren, dachten sie, dass sie jetzt mehr bekommen würden. Aber auch sie erhielten einen Tageslohn. Als sie ihr Geld bekamen, beschwerten sie sich. Diese Leute haben nur 1 Stunde gearbeitet und doch bekommen sie genauso viel wie wir, die wir den ganzen Tag in der sengenden Hitze schwer gearbeitet haben. Einem von ihnen antwortete er, mein Freund, ich war doch nicht ungerecht. Warst du nicht damit einverstanden, dass du den ganzen Tag für den üblichen Lohn arbeitest? Nimm dein Geld und gib dich zufrieden. Ich aber will diesem letzten Arbeiter genauso viel geben wie dir. Oder ist es mir nicht erlaubt, mit meinem Geld zu machen, was ich will? Willst du dich etwa darüber beklagen, dass ich gütig bin? Genauso ist es bei Gott. Viele, die jetzt die Ersten sind, werden die Letzten sein. Und die jetzt die Letzten sind, werden die Ersten sein. Mein erster Gedanke, wie man das Frustpotenzial hinsichtlich Geschenken maximieren kann. Lassen wir uns heute diese Szene einmal durch den Kopf gehen. Als die erst um 5 Uhr eingestellt worden waren, bezahlt wurden, erhielten sie alle einen vollen Tageslohn. Was denkt ihr, welche Stimmung hat in diesem Moment geherrscht? Wow, echt? Hast du dich nicht verzählt? Hast du keinen Fehler gemacht? Bekommen wir wirklich einen vollen Tageslohn? Wir haben nur eine Stunde gearbeitet. Das haben wir doch gar nicht verdient, einen ganzen Tageslohn. Wow, bist du großzügig. Wir sind so dankbar. So, die erste Reaktion stelle ich mir so vor. Dann geht es weiter in der Reihe. Und das heißt, als die, die früher eingestellt worden waren, an die Reihe kamen, dachten sie, dass sie mehr bekommen würden. Aber auch sie erhielten einen Tageslohn. Mein erster Gedanke, willst du unglücklich werden, dann vergleich dich unbedingt mit anderen. Wie kommen die Arbeiter, die später, die länger gearbeitet hatten, auf die Idee, dass sie plötzlich mehr erhalten würden? Der einzige Weg, wie man auf diese Idee kommen kann, ist, indem man sich mit den anderen vergleicht. Sonst würde man gar nicht auf die Idee kommen. Das Erste, was sie darauf bringt, sie ziehen einen Vergleich. Und da sind wir beim ersten Punkt, wie Geschenke zur Frustration werden können. Nämlich durch den Vergleich mit dem, was andere erhalten. Viele Menschen sind einzig und allein aus diesem Grund ständig frustriert, gehen sie durchs Leben. Weil sie sich fragen, warum hat der andere so eine wunderbare Familie und bei uns ist es immer mühsam. Warum kann derjenige so schön singen oder sie, mich nimmt niemand wahr? Warum hat der so viel beruflichen Erfolg, ob ich doch viel besser ausgebildet bin? Wenn du echte Freude erleben willst an dem, was Gott dir schenkt, dann hör auf, dir den Blick zu verstellen für das eigentliche Geschenk, indem du dich mit anderen vergleichst. Der dänische Philosoph und Theolog Søren Kierkegaard hat gesagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Das war jetzt so ganz ein leichter Einstieg. Etwas Allgemeingültiges, was wir schon wussten. Führt uns zum nächsten Punkt. Willst du frustriert werden, dann glaube an deinen Rechtsanspruch auf ein Geschenk. Es wird schon schwieriger. Als die, die früher eingestellt worden waren, in der Reihe waren, dachten sie, dass sie mehr bekommen würden. Aber auch sie erhielten ihren Tageslohn. Und das setzt nämlich auf, dass offenbar wird, dass sie das nicht nur dachten, nicht nur wünschten, sondern forderten. Das sehen wir in ihrer Reaktion, dass sie protestieren, dass sie den Gutsherrn anklagen. Warum aber dachten die Frühaufsteher, sie würden mehr bekommen als den vereinbarten Lohn? Ich behaupte, weil ihnen ein kategorialer Denkfehler unterläuft. Ich erkläre gleich, was ich damit meine. Sie vergleichen nicht nur das, was die anderen empfangen haben, mit dem, was sie empfangen, sondern sie vergleichen auch noch Äpfel mit Birnen. Die Frühaufsteher sehen das Geschenk des Grundbesitzers an denjenigen, der nur eine Stunde arbeitet. Es war ein unverhältnismäßiger Lohn, der nicht im Verhältnis zur Leistung stand. Es war ein Geschenk. Aber sie beurteilen dieses Geschenk nach dem Maßstab von Leistung und Lohn. Und das stürzt sie ins Unglück. Sie leiten daraus einen Rechtsanspruch ab. Wenn der so viel Lohn bekommt für eine Stunde Arbeit, nämlich einen Denar, steht im Grundtext, dann haben wir doch, die wir 10 Stunden gearbeitet haben, 10 Denare zugute. Kann denn der nicht rechnen? Das ist unfair, das stimmt nicht überein. Hier haben wir einen ungerechten Mann vor uns. Das Problem ist, derjenige, der nur eine Stunde gearbeitet hat, erhält diesen einen Denar nicht als Lohn, sondern zum großen Teil als Geschenk. Und auf Geschenke gibt es keinen Rechtsanspruch. Geschenke sind eine völlig andere Kategorie. Da funktioniert die Logik von Leistung und Lohn nicht mehr. Und in diesem Zusammenhang dürfen wir durchaus unsere kommerzialisierte Kultur einmal hinterfragen. Denn ich glaube, allzu oft sind Geschenke in unserer Zeit nicht das, was sie eigentlich sein sollten. Ein Geschenk aus freiem Herzen und freiem Willen, sondern oft sind sie die Erfüllung einer Forderung. Wir können ja gar nicht anders, als etwas zu schenken. Hinterfragt euch da mal. Und vielleicht sind manche radikale Ansätze in gewissen Familien gar nicht schlecht, das mal für ein Jahr durchzuziehen und sagen, hey Leute, tabula rasa, dieses Jahr gibt es nichts. Um uns neu bewusst zu machen, auf Geschenke hat man keinen Rechtsanspruch. Geschenke sind keine Pflichtübung. Sie sind aus einer anderen Kategorie als aus Leistung und Lohn. Was ist eigentlich ein Geschenk? Ich habe es schon angedeutet. Ich lese euch eine ganz kurze Definition aus Wikipedia vor. Ein Geschenk ist die freiwillige Eigentumsübertragung einer Sache oder eines Rechts an den Beschenkten ohne Gegenleistung. Also unmittelbar zunächst kostenlos für den Empfänger. Zwei Dinge stecken da drin. Erstens, ein Geschenk beruht auf dem Prinzip der Freiwilligkeit des Schenkers und des Beschenkten. Ein Geschenk muss man nicht annehmen. Ein Geschenk darf man ablehnen. Also, wenn Geschenke diese beiden Dinge nicht erfüllen, dass sie aus freien Stücken kommen und dass man sie aus freien Stücken an- oder ablehnen darf, annehmen oder ablehnen, dann ist es kein Geschenk. Es ist vielleicht irgendein Manipulationsinstrument. Das Zweite, ein Geschenk ist unabhängig von einer entsprechenden Gegenleistung. Das heißt, es geschieht nicht auf etwas hin, was zuvor geleistet wurde. Es ist kein Lohn. Und damit unterscheidet sich das Geschenk radikal vom Lohn und von jedem Rechtsanspruch. Es stellt keine Pflicht dar, sondern geschieht freiwillig. Und wenn wir das verstanden haben, verstehen wir die Begründung des Grundbesitzers im Gleichnis auch besser. Ist es mir nicht erlaubt, mit meinem Geld zu machen, was ich will? Willst du dich etwa darüber beklagen, dass ich gütig bin? Was die letzten Arbeiter empfangen, ist ein Geschenk aus Freiwilligkeit, welches ohne angemessene Gegenleistung geschieht. Und der Frust der ersten Arbeiter liegt darin begründet, dass sie dieses Geschenk mit einer falschen Logik beurteilen. Nämlich mit der Logik von Leistung und Lohn. Und jetzt fragt ihr euch, was hat das alles, lieber Daniel, bitte mit Weihnachten zu tun? Der dritte Punkt. Worin die Freude von Weihnachten ihre Wurzeln hat. Warum ist Weihnachten das Fest der Freude? Warum machen wir uns gegenseitig Geschenke? Das ist ja nicht einfach nur irgendeine heidnische Tradition. Dieses Geschenke machen hat auch etwas zutiefst Christliches. Denn Weihnachten ist auch das Fest des größten Geschenks, das Gott uns jemals gemacht hat mit seinem Sohn Jesus Christus. Seine Ankunft läutet einen kategorialen Wechsel in der Menschheitsgeschichte ein. Eine grundlegende Systemumstellung, die Umstellung von einer Art Lohngerechtigkeit in eine Art Geschenkgerechtigkeit. Der Apostel Paulus bringt es in Römer 6, Vers 23 in einem Satz auf den Punkt. Er sagt dort, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Hört sich gar nicht so weihnachtlich an. gehört aber auch zur Weihnachtsbotschaft. Und dann fährt er fort. Die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Was dort im Griechischen für Gnadengabe steht, ist das ganz einfache Wort Charisma. Und Charisma bedeutet, wenn man es einfach schlicht und ohne fromme Floskeln wie Gnadengabe übersetzt, bedeutet es schlicht und einfach Geschenk. Eigentlich steht da im Griechischen, der Lohn der Sünde ist der Tod, das Geschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist die zentrale Botschaft des christlichen Glaubens. Das ist die zentrale Botschaft des Neuen Testaments. Wenn Gott mit dir und mir nach Lohngerechtigkeit abrechnen würde, das heißt nach unseren Werken, nach unserer Leistung, dann wären es nicht wir, die unter dem Strich einen Anspruch an ihn haben, sondern umgekehrt. Dann stehen wir bei ihm in der Kreide. Doch in Christus hat Gott genau dieses System auf den Kopf gestellt. Lohngerechtigkeit wird ersetzt durch geschenkte Gerechtigkeit, durch Gnade, wie die Bibel auch sagt. Natürlich wird ein Geschenk erst dann wirksam, erst dann mein Eigentum, wenn ich es annehme. Was ich hier nicht verkündige, ist, dass mit Jesus Christus Gott allen Menschen automatisch seine Gerechtigkeit zuspricht. Das wäre Allversöhnung. Aber Gott bietet sein Geschenk allen Menschen an. Die Frage ist, wer nimmt es an? Ich werde am Heiligabend über diesen Aspekt predigen. Ein Geschenk kann man ablehnen oder annehmen. Worauf ich heute Morgen hinaus will, das ist die Tatsache, dass die Gnade, diese radikale Gnade, nicht nur Freude bereitet, sondern auch Frust. Jesus hat sich in unzähligen Texten und Gleichnissen, setzt er sich mit dieser Problematik auseinander. Nämlich immer dann, wenn die einen erleben, wie die anderen Gnade bekommen, die es nicht verdient haben, dann wird es zum Frust. Und so ist es auch bei uns, auch im Leben von uns Christen. Immer dann, wenn wir in die Kategorie, in die Denkkategorie der Lohngerechtigkeit zurückfallen, frustriert es uns, wenn Gott anderen Menschen gnädig ist. Uns, die wir so viel Frommes geleistet haben, nicht mehr gibt als denen, die sich mit all ihrem Elend und all ihren Fehlern einfach nur an Christus hängen und von ihm beschenkt werden in seiner Gnade. Es ist besonders dort, wo wir uns leistungsmäßig anderen überlegen fühlen. Ich erlebe das so, dass viele Menschen nicht so Probleme haben, die Gnade für sich selbst in Anspruch zu nehmen. Es fällt uns viel schwerer, sie den anderen zuzugestehen. Ich denke da zum Beispiel vielleicht an das Ehepaar, das sich durch unglaubliche Ehekrisen durchgekämpft hat, an Christus festgehalten hat, aber mit viel Leiden über die Runden gekommen ist und die Ehe hält immer noch. Und wie sie dann mit äußerster Härte über diejenigen urteilen, die gescheitert sind. Und es ihnen nicht zugestehen, dass auch ihnen die Gnade gilt. Ja, aber die hätten doch auch was tun können. Ja, hätten sie. Übrigens, die, die erst um 5 Uhr angefangen haben zu arbeiten, die hätten auch vorher arbeiten können. Es gibt noch die anderen, die es beruflich zu was gebracht haben. Die wirklich gut situiert sind. Die viel arbeiten und es auch materiell zu was gebracht haben. Und die dann äußerst Mühe haben mit den Menschen in der Gemeinde, die immer mal wieder abhängig sind von anderen, weil es ihnen nicht so gut geht. und weil sie vielleicht sogar aufgrund eigener Fehler in dieser Situation sind. Ich denke an Situationen, wo andere an uns schuldig geworden sind und wir herausgefordert werden, ihnen zu vergeben. Einfach so. Einfach so. Ohne Gegenleistung. Die haben einen Seich gemacht und die hätten vielleicht diesen Seich sogar stoppen können, wenn sie ein bisschen den Kopf eingeschalten hätten. Aber sie sind uns auf den Füßen rumgetreten oder haben uns sonst irgendwie verletzt. Und jetzt soll ich ihnen einfach so vergeben. Das ist doch unfair. Ich, der ich mich anstrenge, nicht ständig dumme Sprüche zu machen. Warum soll ich dem vergeben, der so ein lockeres Mundwerk hat? Der soll sich doch mal anstrengen. Dem muss ich es doch jetzt mal zeigen. Merkt ihr etwas? Weihnachten ist viel radikaler, als wir es meinen. Weihnachten stellt uns in eine viel größere Herausforderung, denn Weihnachten bedeutet ein Systemwechsel von Lohngerechtigkeit zu Geschenkgerechtigkeit. Und wenn wir als Christen und als Gemeinde diese geschenkte Gerechtigkeit aus Gnade wirklich radikal leben wollen, dann führt es uns immer wieder an unsere Grenzen. An genau diese Grenze, dass wir denken, aber das ist doch ungerecht. Ja, liebe Leute, es ist ungerecht nach der Lohngerechtigkeit. Aber es ist angemessen nach der geschenkten Gerechtigkeit. Die Holländerin Corrie ten Boom, sie erzählt eine Geschichte, wo sie an die äußerste Grenze dieser Geschenkgerechtigkeit geführt wurde. Sie hatte das Konzentrationslager Ravensbrück überlebt, ihre Schwester aber starb dort unter grausamen Bedingungen. Und sie ging nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland und in verschiedenen Ländern, predigte sie regelmäßig über die Vergebung. Und sie war entschlossen, den Menschen zu vergeben, die ihnen dieses Leid zugefügt haben. Und sie erzählt, es war in München im Jahr 1947. Ernste Gesichter starren mir entgegen. Ich habe gerade in einer Kirche gepredigt und über meine Zeit im Konzentrationslager gesprochen. Jetzt ist alles vorbei. Die Menschen verlassen wortlos den Raum. Ein Mann kommt mir entgegen. Er arbeitet sich gegen die Gemenge zu mir nach vorne. In diesem Moment sehe ich den Mantel, den braunen Filzhut, dann die blaue Uniform und ein Barett mit Totenschädel und gekreuztem Knochen. Ich sehe den großen Raum, in dem wir uns nackt ausziehen mussten, die Schuhe und die Kleider am Boden. Wir mussten nackt an ihm vorbeigehen. Ich erinnere mich an die Scham, ich erinnere mich an meine ausgemergelte Schwester, deren Rippen deutlich unter der pergamentartigen Haut hervortraten. Wie weit reicht Vergebung? Wir waren ins KZ gekommen, weil wir Juden in unserem Haus versteckt hatten. Meine Schwester überlegte das Konzentrationslager nicht. Und dann stand dieser Mann vor mir. Er fuhr fort und sagte, sie sprachen von Ravensbrück. Ich war dort Wächter. Und ich bin Christ geworden. Und er streckte mir seine Hand entgegen und fragte, werden Sie mir vergeben? Sekunden stand ich wie gelähmt vor diesem Mann, doch es kam mir vor, als wären es Stunden. Ich kämpfte in meinem Inneren. Meine Schwester war schließlich im Konzentrationslager Ravensbrück elend und langsam gestorben. Doch dann erinnerte ich mich an eine Bibelstelle. Wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, dann wird der himmlische Vater im Himmel auch euch nicht vergeben. Nach dem Krieg hatte ich ein Heim für Nazi-Opfer eröffnet. Ich erlebte dort, dass die vergeben konnten, innerlich frei wurden, egal welche körperlichen Schäden sie hatten. Doch die an innerer Bitterkeit festhielten, blieben invalide. Ich stand immer noch vor dem Mann, Kälte umklammerte mein Herz. Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Ich bete und hob die Hand. Ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. In einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in seine, die sich mir entgegenstreckte. Und dann geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang meiner Schulter. Er lief meinen Arm entlang und sprang über unsere beiden Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Und ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen, ich vergebe dir. Ich vergebe dir von ganzem Herzen. Was hat Corrie ten Boom dazu bewogen, diesem Mann zu vergeben? Es war die Erkenntnis, dass sie die Kategorie gewechselt hat. Von Lohngerechtigkeit zu geschenkter Gerechtigkeit. Und darauf bezieht sich auch das Wort von Jesus. Er sagte, wenn ihr den anderen nicht vergebt, wie ich euch vergeben habe. Wir können nicht in der einen Kategorie gerettet werden und unsere Mitmenschen nach der anderen Kategorie beurteilen. Du musst dich entscheiden, in welcher Kategorie du leben willst. Willst du in der Kategorie geschenkte Gerechtigkeit leben oder in der Lohngerechtigkeit? Und es wird sich auf uns selbst genauso auswirken wie auf alle anderen. Corrie ten Boom hatte sich entschieden, der ihr geschenkten Gnade treu zu bleiben und sie an den weiterzugeben, der sie auch nicht verdient hat, genauso wie sie selbst. Ich möchte dich am Ende dieser Predigt fragen, in Bezug auf welche Menschen musst du dich heute Morgen zurückbesinnen auf die Gerechtigkeit, die Gott schenkt. Auf die Gnade. Wem sollst du heute Morgen vergeben, so wie Christus dir vergeben hat? Über wem solltest du heute Morgen ein Gebet des Segens aussprechen, obwohl du den Eindruck hast, er verdient es nicht aufgrund seiner Leistung? Wem solltest du heute Morgen oder in den nächsten Tagen einmal ein ganz großzügiges Geschenk machen? Einfach, weil Gott so großzügig ist zu dir. Nicht, weil er es verdient hat, sondern weil du aus dieser geschenkten Gerechtigkeit und aus dieser Fülle des Lebens lebst, das Gott dir ohne Gegenleistung gegeben hat. Ich möchte dich einladen, tu das, was Gott dir im Geist der geschenkten Gerechtigkeit aufs Herz legt. Und nun lade ich euch ein, miteinander das Abendmahl zu feiern. Denn im Abendmahl feiern wir diese Art der Gerechtigkeit. Wir feiern im Abendmahl die geschenkte Gnade, das, was wir uns nicht verdienen konnten. Und wenn wir das begriffen haben, dann haben wir begriffen, was für ein Wechsel an Weihnachten und im weiteren Verlauf des Lebens von Jesus in diese Welt gekommen ist. Amen.